Ja, herzlich willkommen heute Abend zu unserer vierten Session des Wesen des Vaters. Wir wollen weitermachen mit dem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Und es geht ja darum, dass wir das Vaterherz Gottes besser kennenlernen. Gott als Vater und nicht als distanzierten, zeusartigen, ewig entfernten Gott. Und das Gleichnis der verlorenen Söhne ist eigentlich eines der schönsten Gleichnisse überhaupt in der Bibel. Ich sage mal, wenn wir nur dieses Gleichnis hätten, dann hätten wir, wüssten wir alles über Gott, sein Herz und sein Wesen. Jesus hatte eigentlich eine Sendung und die war nicht, uns zu zeigen, wie man besser leben kann, sondern uns zu zeigen, dass wir es gar nicht schaffen, so zu leben, wie es sein sollte, dass er für uns das machen würde und dass der Vater uns begnadigen möchte. Sein Hauptthema war eigentlich immer wieder Gnade, Gnade. Und das ist das, was der Mensch oft sehr schwer versteht. Wir alle tun uns sehr schwer mit Gnade oft. Wir nehmen Gnade zwar gerne an, aber wir tun es manchmal sehr schwer, Gnade weiterzugeben. Und manchmal fällt es uns sogar, also mir geht es manchmal sogar schwer, wenn ich unverdient Gnade bekomme, dann lange ich so instinktiv in meiner geistigen Hosentasche und suche nach Wechselgeld. Wie kann ich da was gut machen? Wie kann ich dem, der gut zu mir war, auch was Gutes tun? Man möchte nicht in der Schuld eines anderen stehen. Das ist auch manchmal mit Gott so. Wir möchten gerne am liebsten einen Deal mit Gott haben. Gott, ich gebe dir das und du gibst mir das. Prima ist. Dann sind wir ein gutes Team. Und leider muss man sagen, ist in weiten Teilen der Christenheit das Evangelium auch so gewachsen. Gott, ich gebe dir das, du gibst mir das und zusammen sind wir ein tolles Team. Jesus setzt es total außer Kraft und sein ganzes Leben war eigentlich eine einzige Provokation für die Frommen. Wir schauen uns nochmal verschiedene Verse an. Dann, wenn ihr noch nicht, ich lese es einfach nochmal vor. Das Lukas-Gleichnis fängt an mit: Es nahten sich zu ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, dass sie ihn hörten. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten, ärgerten sich und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst sogar mit ihnen. Und das ist so der Auftakt des Gleichnisses. Es ist interessant. Ich habe es gestern schon gesagt, dass die Zöllner, die Sünder, die Leute mit zweifelhaftem Ruf zu ihm kamen, um ihn zu hören. Und wir müssen uns immer wieder fragen, warum ist das nicht heute so in unseren Gottesdiensten, in unseren geistlich-christlichen Versammlungen, dass die Menschen, die wir gerne erreichen möchten, nicht von alleine kommen, weil sie von uns gehört haben, weil sie hören, wow, da geht der Punk ab in einer guten Weise. Ne? Und irgendwie ist Jesus immer eine Mundpropaganda unter den Sündern vorausgeeilt, die attraktiv war, die anziehend war, die diese Leute neugierig gemacht hat, sodass sie in Scharen kamen, ihn zu hören und ihn einluden zu sich ins Haus, mit ihm Umgang hatte. Und das empörte die Frommen zutiefst. Und deswegen richtet sich dieses Gleichnis auch primär nicht an die Verlorenen, an die Sünder, auch wenn es gern so dargestellt wird, sondern vielmehr an die Rechtgläubigen zu allen Zeiten. Weil es geht hier um den Skandal der Gnade, die völlig unverdienbar ist. Und die Empörung der Pharisäer und der Frommen zu allen Zeiten, dem Gleichnis abgebildet durch den älteren Bruder, hat damit zu tun, dass wir oft die Barmherzigkeit des Vaters nicht wirklich verstehen. Und die damals Leute verstanden auch nicht den Umgang Jesu mit den Sündern. Sie erwarten, dass er scharfe Kante, Feuer und Schwefel predigte, was er nie tat. Und ich möchte euch da immer wieder neu ermutigen. Fragt euch immer wieder mal, ich frage mich das auch immer wieder, wo würden wir stehen, wenn wir damals zu der Zeit gelebt hätten als bibeltreue, fromme Christen? Wenn wir Jesus erlebt hätten, so völlig unvorbereitet aus dem Nichts, wie er agiert, vielleicht auch entgegen unserem totalen Frömmigkeitsstil. Ich glaube, wir hätten auch so manches Mal unser Problem mit Jesus gehabt. Und wir sind auch heute als evangelikale, bibeltreue Gläubige, das schließt die Pietisten, die Charismatiker, die Pfingstler und sonstige Isten und Kisten ein, wir sind oft genauso unterwegs. Unsere Kommunikation zu den Nichtchristen ist oft die, ich habe das gestern auch gesagt, wir sagen ihnen, was sie nicht sind, anstatt ihnen zu sagen, was sie sind. Wir sagen ihnen, werde einer von uns, dann kannst du mit Gott Gemeinschaft haben. So, wir schließen es von vornherein aus, dass Gott ein Interesse hat, sich um diese Menschen zu kümmern. Es ist auch so, dass, da gab es ja mal so eine Zeit, wo man, wie nennt man das, Freundschaftsevangelisation, ich habe es gestern kurz erwähnt, ich bin dein Freund, solange du nach meinen Regeln spielst und dich bekehrst. Und wenn die Bekehrung da ist, dann brauchen wir nicht mehr Freunde sein, dann suche ich mir einen anderen Freund. Darum geht es nicht. Jesus handelte völlig anders. Er überzeugte allein schon durch sein schieres Dasein. Schauen wir uns mal kurz die Zuwendung von Matthäus, dem Zöllner, an. Jesus ging vorüber, sah Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Jetzt lass mal diesen Vers so ein bisschen auf dich wirken. Stell dir vor, du hast ein Business, ein Geschäft. Du hast ein gut gehendes Geschäft. Zachäus, Bartimäus, nicht der Matthäus, war Oberzöllner. Es war der Chef mehrerer Zöllner. Und jetzt kommt da so ein Wanderprediger und sagt, folge mir nach. Und du lässt einfach dein Business stehen, bis die Kasse offen gehst ihm hinterher. So, wir müssen uns da schon fragen, was ist da passiert. Danach kommt das Lernen, Wachsen, Reifen. Für die Pharisäer war dieser Akt von Gnade, der Weg in die Sohnschaft, in die Nachfolge Gottes, völlig unverständlich. Und so muss das Gleichnis auch heute zu uns sprechen. Gott begnadigt Menschen in einer Weise, die uns oft fremd ist, die uns möglicherweise Ärger hervorruft. Für die Pharisäer war es unvorstellbar, wie Jesus einen Zöllner, einen Mann mit Dreck am Stecken und enorm viel Schmutz auf dem Kerbholz, einfach in seine Jüngerschaft einreihen konnte und ihm erlaubte, mit ihm zu ziehen. Der musste sich da erstmal beweisen, der musste sich da erstmal bewähren. Aber Jesus hat damit gar kein Problem. Und deswegen müssen wir auch immer aufpassen, wenn wir uns ein Urteil erlauben möchten über die Errettung anderer Menschen. Ja, der kann doch nicht gerettet sein. Das kann doch kein Christ sein. Der kann doch nicht bekehrt sein. Gott hat seine Wege, wie er bekehrt, wie er beruft, wie er jemand findet. Und er hat seinen Weg, wie er jemand erzieht. Das ist bei jedem völlig anders. Und deswegen sollten wir uns einander auch nicht über einen einzigen Kamm scheren. Aber das ist das, was menschlich gebaute Gemeinschaft gerne macht. Wir haben Regeln, Rules, Ein- und Ausgänge, die genau festgeschrieben sind, wie ein Mensch sich zu bekehren hat, wie er zu leben hat, damit wir das Label Christ auf ihn setzen können. Gehen wir zurück nun zu diesem Gleichnis der verlorenen Söhne und hier in die Story des jüngeren Sohnes, der ja aufmacht nun, nachdem er so gestrandet ist, nach Hause zu gehen. In vielen evangelikalen Kreisen hat dieses Gleichnis seine Wirkung weitgehend verloren. Man nimmt es immer nur, um die Umkehr, die Buße zu belegen. Er wird als herzzerreißender Büßer dargestellt, der wegen seines Bußspruchs nichts anderes als Mitleid verdiente. Aber da liegt ein massives Missverständnis. Es ging Gott nie darum, in diesem Gleichnis Buße zu beschreiben, christliche Buße zu beschreiben. Sondern das, wenn man die Story wirklich sieht und auch vom jüdischen Kontext und vom Begriff des Kontextes erkennt, da ist so viel anders drin. Das erste Problem, was wir glauben, ist, dass wir Buße, das Wort ist Metanoia im Griechischen, heißt Neudenken, Andersdenken. Dass wir neues Denken, Andersdenken aus uns selbst hervorbringen und auch durchhalten. Aber die Buße, Metanoia, ist etwas, das der Vater schenkt und das wir uns nicht aneignen können und das auch nicht durch uns hervorgebracht werden kann. Metanoia, Buße, ist weder eine intellektuelle noch eine moralische Leistung, sondern sie ist ein Geschenk Gottes, das uns zu einem bestimmten Zeitpunkt trifft. Und zwar dann, wenn Gott den Kairos, die gelegene Zeit in unserem Leben, erblickt. Gott weiß ganz genau, wann er dich kriegt, wann er dich ansprechen muss, wann er dir die Augen öffnet. Metanoia kann geschehen, wenn wir am Boden unserer Sünde aufgeschlagen sind, in tiefer Not und Verzweiflung. Metanoia kann geschehen, wenn wir mitten im glorreichen Sündenleben leben und es geht uns richtig gut Und wir sehen gar keinen Grund umzukehren. So ging es mir. Und auch Matthäus ging so. Sein Zollgeschäft boomte, er saß am Zoll, hat kräftig die Einnahmen reingeschäffelt. Und da kommt dieser Jesus an ihm vorbei. Da haben wir nochmal diesen Vers. Und er sagt, folge mir nach. Das müsst ihr mal vorstellen, da kommt so ein Wanderprediger, du bist Businessman, hast ein gut gehendes Business. Und er sagt, lass alle stehen liegen, folge mir nach. Und du machst es. Was muss da passiert sein? Und das nenne ich echt Bekehrung. Und das kannst du nicht selber hervorbringen. Da fehlt jeder Ratio, jeder Verstand. Da muss etwas passiert sein. Dieser Matthäus muss etwas gesehen sein, gesehen haben, verstanden haben, was ihn zutiefst berührt und erschüttert hat. Er konnte gar nicht anders. Sein Leben hat sich in Sekunden um 180 Grad gewendet. Und das ist das, was Johannes 6, 29 sagt, was Jesus dort sagt. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Schauen wir nochmal den Vers vorne dran an. Nicht ihr habt mich erwählt, Johannes 15, 16, sondern ich habe euch erwählt. Das ist so wichtig. Wir reden immer davon, als ich mich bekehrt habe, als ich umkehrte, als ich Buße tat. Da müssen wir so umdenken, das ist ein Geschenk Gottes. Gott ist in dein Leben getreten, hat dir die Augen geöffnet. Gott ist in dein Leben getreten und hat den, der blind war, sehend gemacht. Es ist allein Gott, der sucht und findet und uns dieses neue Leben gibt. Schon im Alten Testament, die Propheten haben das unglaublich präzise vorhergesagt. Hesekiel 36, 26, den Vers werdet ihr noch ein paar Mal hören. Und da sagt Gott fünfmal, und ich, Gott, will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist euch geben. Gott sagt nicht, ihr müsst euch Mühe geben und euch hart hocharbeiten in den Himmel, sondern Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist euch legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist euch geben. Gott sagt, ich will in dir Wohnung nehmen, so wie Gott in Christus gelebt hat, der Erstgeborene, unser erstgeborener Bruder. So will ich in euch erleben. Ich will aus euch solche Leute machen, die in meinen Satzungen wandeln, meine Rechte beobachten zu tun. Wenn die Erlösung endgültig vollzogen ist, dass unser Körper löst, sind wir die Menschen, die Gott sich vorgestellt hat von Anfang an, nach seinem Bilden. Aber wir sind es dann nicht erzwungen, sondern wir haben jeder Mann für Mann, Frau für Frau, unser Leben getrennt von Gott gelebt. Und wir haben erfahren, dass es nicht funktioniert. Deswegen lebst du auch als Christ immer noch in diesem Leib, der immer noch fähig zur Sünde ist und auch immer noch sündigst. Aber deine Sünde hat eine andere Qualität. Wie Wilhelm Busch gesagt hat, der Ruhrpottfahrer, vor meiner Bekehrung sündigte ich fahrplanmäßig, danach war jede Sünde ein Zug und Glück. Also wir nehmen Schuld als Christen, als Wiedergeborene anders wahr. Das ist auch das Werk Gottes. Aber Gott kommt und findet uns und er macht uns komplett neu. Es ist sein Werk und nicht unser Werk. Vielleicht verstehen wir jetzt nochmal, warum Jesus in seinen drei Lukas 15 Gleichnissen diese zwei Gegenstände vorne dran setzt, die sich selber ja gar nicht finden können. Wir haben es gestern schon besprochen, dass einmal der gute Hirte und das Schaf ist nicht imstande, selbst zur Herde zurückzufinden. Das Schaf ist nicht imstande, den Hirten zu suchen. Das Schaf hat keine Orientierung, es ist total strohdumm und total hilflos. Und der Hirte bittet auch nicht das Schaf, nach Hause zu kommen, sondern er schnappt es, lädt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Die verlorene Silbermünze ist noch viel lebloser als ein Schaf. Die rollt irgendwo in das Bett und dann liegt sie, sagt kein Ton und kein Pieps. Du musst sie suchen und zwar intensiv. Und das ist der tiefe Sinn, warum Jesus damit beginnt, mit diesen beiden Bildern. Es geht ihm darum, klarzumachen, Umkehr, zurückkommen, sind nicht unsere Werke, sondern Gottes Werk. Gott ist der Handelnde, Gott ist der, der die Initiative ergreift. Gott ist der, der auf uns zugeht. Das werden wir auch morgen in der Frühandacht, wer findet wen, nochmal besprechen. Schauen wir uns nun mal den jungen, verlorenen Sohn an nochmal und gucken etwas genauer als gestern auf seine sogenannte Bußrede, die eigentlich keine Bußrede im absoluten Sinne war. Zunächst mal wird beschrieben, was sein Zustand war. Er begehrte seinen Bauch zu füllen mit Träbern, die die Säue aßen. Also es waren so Schweinebohnen, so Schweinefutter. Und niemand gab sie ihm. Also er kriegte nicht mal das Schweinefutter zu essen. Also was für ein Job. Da ging er in sich, dann fing er dran nachzudenken. Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben? Und ich verderbe hier im Hunger. Er ist ja pragmatisch. Sein Hungergefühl treibt ihn zum Nachdenken. Es geht hier noch wenig um das, was er eigentlich gemacht hat. Es geht wenig um das, was ihn eigentlich in der Tiefe bewegt hat, von zu Hause wegzugehen. Im Moment ist er nur getrieben von Hunger, Durst und Elend. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Dann legt er sich jetzt etwas zurecht, was Henry Nouwen die Selbstbedienungsreue genannt hat. Ich werde zu meinem Vater sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Er legt das Strafmaß selber fest. Das ist schon mal wichtig. Mach mich zu einem deiner Tagelöhne. Also auch die Position, die er dann fortan hat, legt er auch fest. Und das ist oft, was viele Christen auch machen. Sie geben sich selber selbstentwertende Titel vor Gott. Ich bin der letzte Sünder, ich bin der letzte Depp. Und ich bin nicht wert, Christ zu sein. Und so mit dieser Gedankenkiste macht er sich auf den Weg nach Hause. Und sein Kernmotiv war alles andere als eine herzzerreißende Buße. Sein Kernmotiv war Hunger, äußere bittere Not. Sein Unrecht kam ihm nicht in den Sinn. Er hat gar nicht mal verstanden, was für ein Unrecht er getan hat. Dass nämlich der Vater ihn erziehen wollte zu einem mündigen Sohn. Dass der Vater es gut meint. Das war ihm nicht bewusst. Er wollte nur Party und Vergnügen haben. Und dann kommt eben dieser Deal. Er kann aus seiner menschlichen Sichtweise erkennen, dass er das Vermögen durchgebracht hat. Er denkt sich, dass sein Vater sauer wäre, dass er nichts zu erwarten hat. Und er schlägt so einen Handel dem Vater vor, so einen richtig demütigenden Handel. Dieser Handel wird den Zorn meines Vaters besänftigen. Als Tagelöhner wird er mich bestimmt anstellen. Und das merkst du, dass er keine Ahnung von echter Metanoia hat, echter Buße. Weil wir haben es gestern auch schon besprochen. Das, was passiert, ist etwas ganz anderes. Während er sich an seiner netten Bekehrungsrede rumbastelt und schraubt und nach Hause geht, haben wir gestern schon gesagt, steht der Vater da und guckt den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus, er wartet auf ihn. Der Vater weiß genau, dass der Sohn kommen wird. Der Vater wartet aber nicht auf diese Buße, die vom Jungen kommt, sondern der Vater erwartet, dass der Junge nach Hause kommt und dass er ihn endlich mit seiner Liebe umgeben kann, mit dieser skandalösen Liebe, mit dieser skandalösen Wiederherstellung, die das eigentliche Erziehungsinstrument ist. Und nicht das Schimpfen, das Zornigsein, das Wütendsein, das Ausschimpfen, sondern gerade diese unfassbare Liebe, die die Neugeburt in ihm auslösen wird. Gnade kommt nicht zu uns, weil wir ihr würdig sind oder weil wir uns ihr würdig machen, weil wir ein tiefes Maß an Zerknirschung und Buße vorweisen. Gnade kommt, weil der Vater sie geben will und der schon längst entschieden hat, sie zu geben. Und diese Gnade hatte nichts mit der aktuellen Würdigkeit seines Sohnes zu tun. Warum ist es für uns auch heute aktuell so wichtig, diesen Punkt der Umkehr zu verstehen? Damit wir die Gnade des Vaters auch für uns und andere verstehen. Du musst für dich selbst verstehen, was Gottes Gnade in deinem Leben bedeutet. Du kriegst nicht Gnade, weil du dich so anstrengst und weil du gut bist, sondern gerade weil du sie brauchst. Du kriegst Gnade dann, wo du sie am wenigsten verdient hast. Und gerade da solltest du am ehesten zum Vater kommen. Und nicht erst wie Adam, erst, wir gehen erstmal in Deckung, wir gehen erstmal auf Abstand zu Gott. Lass mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen, mit ein paar feigen Blätter. Und dann können wir vielleicht zu Gott kommen und sagen, Herr Papa, vergibst du mir? Ne? Und wenn er es macht, dann haben wir das Gefühl, naja, ich habe ja auch Buße getan, ich habe ja was getan, und dann musst du mir auch vergeben. Das ist nicht die Gnade. Gott möchte die leiseste Form von Selbstgerechtigkeit und sich selbst würdig machen, aus uns heraustreiben. Denn sich selbst für würdig halten, macht uns eben zu dem älteren Bruder. Und das Großartige an diesem Teil des Gleichnisses ist, das ist die frohe Botschaft, der Vater sucht nicht unsere innere noble Bußhaltung oder ein Sündenbekenntnis, das garniert ist mit Tränen, mit flammenden Schwüren der Besserung, mit Schwüren, ein besseres neues Leben zu beginnen. Und das hält nur so lange, bis wir wieder voll reintappen in die Sünde. Der Vater sieht uns ganz anders, er sieht uns von Anfang an. Er liebte seinen Sohn vom Moment seiner Geburt. Er wusste, dass der Sohn fallen würde. Gott hat dich und mich geliebt vom Moment unserer Geburt. Und er wusste um unsere Fehler, die wir machen würden, die wir machen werden. Und er hat für alles auch in deinem Leben schon längst Vorsorge getroffen. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es fortführen und vollenden. Da musst du dich immer, immer wieder drauf stellen. Und gerade da, wo du immer wieder scheiterst an bestimmten Charakterschwächen, wo du manchmal denkst, ich pack das nicht, wo es vielleicht wie Paulus geht, da ist ein Satansengel, der mich mit Fäusten schlägt. Dreimal habe ich zum Herrn geschrien, nimm diesen Mist fort von mir. Und Gott sagt, lass mir an meiner Gnade genug sein. Meine Kraft ist in deiner Schwachheit nicht da. Das muss für einen Mann wie Paulus, der sehr diszipliniert war, zunächst mal richtig derb erschreckend sein. Was, ich soll mich auf Gnade verlassen? Ich will was leisten, ich will was tun, ich will was reißen für dich, Gott. Ich will dir beweisen, wie gut ich bin. Wir alle haben dieses Ego, zum Teil mehr oder weniger in uns. Und das muss Gott erstmal kippen. Schauen wir uns das mal kurz an, die Szene auch von der Bibel her. Und der Sohn machte sich auf und kam zu seinem Vater. Da er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Das ist kein Ärger, keine Zornigkeit, keine Wut, kein Ressentiment. Da ist nur Jammer, da ist nur Erbarmen. Er weiß genau, wie es dem Jungen geht. Er weiß auch genau, wie der Junge sich schämt, wie er sich fühlt. Er weiß genau, dass er sich schon tolle Ausreden zurechtgelegt hat und dass es ihn eigentlich an Scham kostet, nach Hause zu kommen. Und er macht das einzig Richtige, der Vater. Er bleibt nicht stehen, sondern er nimmt sein Gewand hoch, er demütigt sich selber, rennt den Weg runter und rennt dem Sohn entgegen. Er lief ihm und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach, ich habe gesündigt gegen dich und den Himmel. Ich bin hinfort nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinem Kind. Der Vater hört gar nicht zu. Der wendet sich seinen Dienern zu und sagt, bringt das beste Kleid hervor, tut es ihm an und gebt ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Bringt das gemästete Kalb her und schlachtet. Lasst uns essen und fröhlich sein. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist auch der Skandal, ist dieser Ring, den der Vater in meinen Finger steckt, war das Zeichen, dass er ein neues Erbteil bekommt. Also sein Erbe hat er verprasst und der Vater sagt, du kriegst ein neues Erbe, du kriegst wieder Geld. Und ich habe es gestern schon erwähnt, dieses Geld wurde vom älteren Bruder genommen, von seinem Erbe. Der hat, in der Regel haben die Brüder, die älteren Brüder, das Fünffache geerbt von den anderen. Aber nicht, um reich beschenkt zu sein, sondern wenn andere Geschwister in Not gerieten, mussten sie ihnen helfen. Und es hat den Elternbruder wahrscheinlich erst recht noch ärgerlich gemacht, dass er von seinem Geld diesem liederlichen Typen was abgeben muss. Und er kriegt Schuhe an die Füße. Schuhe waren damals das Zeichen des freien, geschäftsfähigen Mannes. Wenn die Israeliten Geschäfte getätigt hatten, dann haben sie im Stadttor nicht nur die Handshake gemacht oder die Urkunden ausgetauscht, sondern ich weiß nicht warum, aber die haben die Schuhe ausgetauscht. Und nur wenn du Schuhe hattest, konntest du einen Kauf besiegeln. Ne? Also Schuhe waren damals auch das Zeichen eines reichen, wohlhabenden, geschäftsfähigen Mannes. Und das ist unglaublich krass. Du musst dir jetzt vorstellen, wie es dem Jungen wohl ging in diesem Moment, der alles andere erwartet hat, nur nicht das. Und das ist, wie Gnade funktioniert. Gnade beschämt uns. Gnade beschämt uns zutiefst. Und da ist oft der Reflex, was zurückzugeben, was zu tun für Gnade, damit sie nicht ganz so wuchtig werden. Aber Gnade ist absolut durch und durch unverdient. Das ist das, was Jesus mit dem Gleichnis auch den Frommen und den Pharisäern beibringen wollte. Der Vater ist, wenn es um Beziehung geht, der Handelnde und nicht wir. Das gilt bei der Bekehrung, der Neugeburt. Das gilt auch dann später, wenn wir Kinder geworden sind, Kinder Gottes, und wir hauen ab, wir machen Scheiße, wir versabbern, wir versauen uns und wir kommen zurück. Da ist ein Vater, der nur darauf wartet, egal was du getan hast. Denk mal an David, ne? Mord an Ehebruch. Das ist schon ein Mordskaliber. Und einige andere fette Sachen, die er sich geleistet hat. Und er wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Das ist schiere, pure, reine Gnade. David war ein Mann, der dieser Gnade vertraut hat immer wieder. Und das hat ihn für Gott so wertvoll gemacht. Nicht wie toll er war, sondern dass er den Mut hatte, auf Gottes Gnade zu vertrauen. Deswegen sind seine Psalmen auch so ungeheuer tröstlich. Die Bußpsalmen, die Klagepsalmen. Ich liebe die Psalmen, weil da kann ich mich oft immer so drin wiederfinden. Dein Vater hat kein Verlangen nach einem Schauspiel der Demütigung, wenn du umgekehrt bist. Wenn du nach Hause kommst, egal was du angestellt hast. Er möchte nicht, dass jemand deine Schande und dein Versagen sieht. Und wie gesagt, wir erleben das oft, dass wir verlorene Kinder sind, Bereiche, wo wir vor Gott davonlaufen, wo unser Leben immer noch auf eigene Faust leben. Und dieses Gleichnis richtig verstanden kann uns helfen, auch in den dunklen Stunden als Christen die Hoffnung auf Vergebung, auf Liebe und Annahme nicht aufzugeben. Ich kann dir nur immer Mut machen, wenn du dich nicht zum Papa traust, liest dieses Gleichnis. Da ist ein Vater, der nach dir Ausschau hält, der dich in deiner Rebellion und Dummheit liebt, der voller Güte auf den richtigen Moment wartet, erneut seine Liebe über dir auszugießen. Ich habe Gebetserhörungen und Gnade bekommen in Stunden größten Versagens, größten Versagens. War Gott gnädig, überaus gnädig und barmherzig. Und das hat mich so geschreddert. Und ich habe auch Gnade erlebt, wo ich sehr gut unterwegs war. Das hat aber dazu geführt, dass ich dachte, naja, Gott, habe es ja auch verdient, gell? Und da ist Gott auch nicht schräg drauf. Er lässt dir auch mal was zukommen, wenn du gut unterwegs bist. Aber er weiß, dass es allzu oft gerade in den jungen Jahren des Christseins uns dazu verführt, wir denken, naja, ich habe es ja verdient. Ne? Aber Gnade verstehst du erst richtig, wenn du der Länge nach gestürzt und hingefallen bist. Darum sagt Jesus, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Wenn wenig vergeben wird, der liebt wenig. Paradoxerweise, um viel lieben zu können, muss dir viel vergeben werden. Um viel vergeben zu bekommen, musst du auch viel gesündigt haben. Wir sind manchmal so gedrillt, auf Sünde krampfhaft zu vermeiden. Ich sage jetzt bitte hier nicht, ihr müsst alle schön sündigen. sondern aber es gibt Dinge, die sich nicht vermeiden lassen, die passieren einfach und die lässt Gott auch zu, damit wir Gnade erfahren. Und nicht nur Gnade für uns, weil Gott will auch eins, dass du barmherzig bist. Sei barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Sollten wir immer dann denken, wenn uns jemand was schuldig ist, und das ist nicht immer einfach, Gott weiß es, dass wir ihm genauso vergeben, dem Schuldigen, wie man uns auch vergibt. Und wie Gott uns vor allen Dingen immer wieder bedingungslos vergibt. Und gerade wo dich dein Versagen niederdrückt und der Feind dir vielleicht alle möglichen Bußhandlungen vorschlägt, alle Selbsterniedrigungstechniken dir vor die Augen führt, alle Selbstentwertungsphasen, da komm so zerlumpt, wie du bist, nach Hause und erlebe, wie der Vater dir entgegenrennt. Da kommt, weil er sich schon immer für dich entschieden hat, schon immer. Und genau diese Liebe, diese Form von Liebe und Vergebung ist ein Skandal für den religiösen Menschen. Weil der religiöse Mensch möchte Gnade verdienen, er möchte es wert sein, Vergebung zu erlangen. Für ihn ist freie Gnade unverständlich. Das ist dann billige Gnade. Ja, da kann ich ja machen, was ich will. Ich kriege ja vergeben. Das ist völliger Quatsch. Aber genau darum geht es in der frohen Botschaft. Wir werden nicht gerettet oder erhalten Vergebung, weil wir es wollen oder wann wir es wollen, sondern weil er dich geschaffen hat, dich ausersehen hat, dich als Kind schon lange erwählt hat, bevor es dich gab und er dich vollenden möchte. Schau mal, wie Paulus sein eigenes Leben betrachtet. Galater 1,15. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert hat und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Hat Paulus Jesus durch Forschen und Nachdenken gefunden? Durch das Hören von Predigen? Nein. Gott hat ihm den Sohn offenbart, vor Damaskus, als er ihn vom Reittier runterfegt. 1. Korinther 15,8, also Paulus zuletzt von allen erschien er auch mir, der ich wie eine Fehlgeburt war, denn ich bin der Geringste und ein Apostel, nicht wert, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Paulus hat begriffen, dass es alles Gnade ist, Gnade. Und das dürfen wir auch begreifen. Dass wir Christen sind, ist allein seine Gnade, sein Erbarmen. Er hat uns gefunden, nicht du hast dich gefunden. Und wie er dich findet, ist seine Sache. Wie er dich bekehrt, ist seine Sache. Wie er dich wachsen lässt, ist seine Sache. Keiner von uns wächst auf gleiche Weise. Jeder wächst unterschiedlich. Manche schneller, manche weniger schnell, manche gar nicht. Und sie sind trotzdem Kinder Gottes. Muss nur im Korintherbrief nachlesen, wo Paulus sagt, dass wir auf Christus, auf den Grund unserer Errettung bauen können mit Holz, Heu, Stoppeln oder Gold, Silber und Edelsteinen. Und was wir gebaut haben, wird im Preisgericht geprüft. Und wenn wir gut gebaut haben, bekommen wir Lohn im Preisgericht. Wenn wir nicht gut gebaut haben, bekommen wir keinen Lohn. Aber wir sind gerettet, sagt Paulus. Das ist Gnade, Gnade. Und wir sollten auch nicht gut leben, um Lohn anzuramschen. Das wäre auch nicht die richtige Motivation, sondern wir sollten leben, weil wir Liebende sind. Ich sage immer, Herr, hilf mir, das, was ich tun muss als Christ, aus Liebe zu dir zu tun und nicht aus Angst, nicht aus Berechnung und nicht um Lohn zu kriegen. Ich möchte dich lieben und darum bete ich auch immer, offenbar dich mir, lass mich dich besser und besser kennenlernen. Weil es heißt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weißt du, was da drin steckt? Dass du ihn gar nicht lieben kannst, wenn du nicht seine Liebe zuerst erfahren hast. Und hierzu gehört auch ein Maß an Ehrlichkeit. Ich bin mittlerweile so ehrlich geworden, dass ich sage, gut, es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich deine Liebe noch nicht für mich erfahren habe, wo ich noch nicht leben bin. Zeig mir deine Liebe. Zeig mir deine Liebe, damit ich lieben kann. Und ich schäme, früher habe ich mich geschämt, was zu beten. Heute schäme ich mich nicht mehr. Es ist genau wie das Gebet, wenn ich manchmal nicht weiter weiß. Papa, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Eines der schönsten Gebete, eines der ehrlichsten Gebete. Etwas, worauf Gott erwartet, dass wir vor ihm ehrlich sind, dass wir uns unverkleidet, unversteckt vor ihm offenbaren, nackt und bloß, und uns nicht hinter irgendwelchen frommen Feigenblättern verstecken. Das liebt der Papa an dir. Du kommst so, wie du bist, in deiner Verworrenheit, in deiner Schwachheit, in deinem Elend. Römer 11, 23. Die einen finden zu Gott, weil sie zerbrochen sind, und die anderen finden zu Gott, weil sie zerbrochen werden. Das ist so. Römer 11, 32, das ist auch so ein krasser Vers. Denn Gott hat alle, das Wort ist pass, absolut alle, miteinander in den Unglauben verschlossen. Damit er sich, und jetzt wird es skandalös, aller, nicht einiger, nicht mancher, aller erbarme. Huch. Und Paulus weiß, was er da sagt. Und er sagt auch, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Er sagt, es ist so tief. Wie unergründlich sind seine Gerichte, und hier sind nicht die Gerichte gemeint, sondern das Herrichten, und unausforschlich seine Wege. Was Paulus sagt, wir haben Erlösung, wie Gott sie sich vorstellt, nicht mal ansatzweise begriffen und verstanden, nicht mal ansatzweise. Wir leben immer noch in einer Welt, wo wir einen Deal daraus gemacht haben. Und nochmal, es ist ein Gleichnis, das sich an die Gläubigen, an die Frommen richtet, damit sie lernen, die Gnade des Vaters wirklich zu verstehen. Nochmal, Jesus beginnt dieses Gleichnis mit einem verlorenen Schaf, das nicht selber umkehren kann, sich selber nicht retten kann, und mit der verlorenen Münze. Und er nennt die beiden Jungs Söhne. Ein Mann hatte zwei Söhne. Heute weiß ich, ich war schon Sohn, als ich geboren wurde, Sohn Gottes. Ich wusste es noch nicht, aber Gott wusste es. Und er wusste genau, wann der Zeitpunkt kam, wann der Kairos-Moment da war, in mein Leben hineinzutreten. Wäre Umkehr und Buße unser eigenes Werk, ergeben diese Gleichnisgegenstände keinen Sinn. Dann müssen wir sagen, ja, Jesus, was erzählst du da für einen Quatsch? Münze, Schaf. Bekehren muss man sich doch selber, eine Münze kann das nicht, ein Schaf kann das nicht. Leute haben das damals total verstanden. Darum, wenn etwas verloren ist, gehört es jemandem. Und der, dem es gehört, hat die Verantwortung für das, was verloren ist, es zu finden. Und hier in dem Fall ist es Gott. Wir schließen auch hier diesen Gleichnis, dieses Gleichnis ab. Und werden morgen das Gleichnis abschließen, indem wir uns mit dem älteren Bruder beschäftigen. Das ist nämlich der Spezialist in dem Gleichnis. Da geht es ganz und gar um uns. Und da meinen wir immer, na, das bin ja nicht ich. Ich möchte gern mit uns noch beten und euch auch reinnehmen in ein Gebet, wo du selber ein bisschen vor Gott stehst. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Frag dich mal, wo bist du auf deinem Weg mit dem Vater, zum Vater, voller Unsicherheit, auch vielleicht voller Entschuldigungen? Wo möchtest du vielleicht etwas tun, um der Vergebung würdig zu sein? Und versuch jetzt mal, den Vater zu sehen, da in diesem Bild, wie er auf dich zurennt, deine Scham zudeckt und nicht aufdeckt. Er die ganze Zeit schon nach dir Ausschau gehalten hat. Er die ganze Zeit gesehen hat, wie du unsicher auf deinem Weg nach Hause vor dir her marschierst. Wo er die ganze Zeit gesehen hat, wie du vielleicht an deiner eigenen Bußrede feilst. Ich muss mal gucken, ob ich das habe. Ja, den Spruch müsste ich noch gerne zitieren. Da ist es nochmal. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas für eine Strafe für unser Ego, das lieber selbst bezahlen möchte. Lass diesen Satz mal auch auf dich wirken, lies es nochmal durch. Und dann lass uns einfach so ein paar Minuten stille Zeit haben, wo du dich heute Abend nochmal hinstellst. Du kannst auch gerne hier im Raum rumlaufen, wenn du möchtest. Lass ein bisschen Musik laufen. Und leg dich vor den Papa hin, zeig dich ihm. Komm so, wie du bist vor ihm. Und bitte ihn, dass er dich berührt.